Welt geliebt. Gott, und so oft stehen wir hier und denken eigentlich nur, dass du uns geliebt hast. Und wir denken, dass du Gemeinde geliebt hast. Wir denken, dass du ja, denjenigen liebst, der Bibel liest und der betet. Gott, ich danke dir, dass du größer bist. Ja, du liebst uns, ja, du liebst mich, aber du liebst so, so mehr die Leute, die dich noch nicht kennen. Gott, so bete ich, dass du heute den Fokus neu ausrichtest, dass du uns eine neue Perspektive zeigst durch dein Wort, dass du eine neue Perspektive nicht nur für uns, ja, für die Gläubigen ja hast, sondern dass du auch noch eine Perspektive schenkst für die, die dich noch nicht kennen. Es geht hier nicht um Spielchen, es geht hier nicht um Ja, Nein, Vielleicht. Gott, es geht hier um Leben und Tod. Es geht um Ewigkeit. Gott, und so bete ich neu, dass wir unsere Herzen aufmachen und hören, was du zu sagen hast, was dein Wort sagt. Gieße deinen Geist neu aus und schenke uns eine neue Perspektive. Amen. 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 Mann, ey, wenn man sich so dreht im Gebet, dann weiß man gar nicht, ob man noch gerade steht. Nur auf einmal wird man wach und dann, wach nicht, man macht die Augen auf, Entschuldigung. Und dann ist man da. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr bei diesem Gottesdienst dabei seid. Schön, dass ihr ja teilnehmt daran, dass wir Gott feiern, dass wir einfach ihm Lieder singen, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen sein Wort hören. Und ich darf ja anscheinend heute wieder predigen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Es ist für mich immer ein herrliches Übungsfeld. Und ich muss diese Situation immer nutzen, um ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Ja, also dann wisst ihr auch so ein bisschen, wie es in mir aussieht. Wo steht der Typ eigentlich? Den man irgendwie gefühlt im Moment nur auf der Bühne sieht, weil man sich nicht, ja, persönlich unterhalten kann. Und ich möchte dieses persönliche Fazit nutzen, Danke zu sagen. Also ich bin 28 und ich darf hier vorne stehen, ich darf predigen, ich darf das lernen, das ist ganz klar. Ich bin noch ein Anfänger, ich bin Berufsanfänger. Und dann seid ihr da, die einfach immer wohlwollende und liebe Kommentare für mich haben. Und ist der ein oder andere in dieser Gemeinde, der ist länger, doppelt so lang Christ, wie ich alt bin, und genau diese Personen kommen auf mich zu und sagen, hey Lars, das, wie du predigst, das machst du gut. Und ich bin dann echt hin und weg, weil ja, ich habe vielleicht ein bisschen Handwerkszeug gelernt auf der Schule und ich krieg das gut umgesetzt. Aber die Weisheit, die Lebenserfahrung, die fehlt mir. Und dass ihr dann kommt und sagt, hey Lars, das hat mir gefallen, das bedeutet mir wirklich viel. Das ist... Menschen da draußen sind, die viel, viel weiter sind als ich und die sagen, hey, das machst du gut, geh voran, wir feuern dich an. Und da möchte ich einfach Danke sagen. Es sind ja nicht nur die älteren Geschwister, auch die mittleren Geschwister und die jüngeren Geschwister. Ja, vielen Dank für eure Ermutigung. Das ist für mich als Berufsanfänger unglaublich wertvoll und ich möchte das nicht missen, hier in Bielefeld zu sein und hier ausgebildet zu werden. Und deswegen an dieser Stelle mein Fazit, ja, mein Fazit ist ganz klar, Danke. Danke. Das ist mein Fazit bis jetzt. Und ich freue mich heute, mich wieder ausprobieren zu dürfen mit einem Thema, was erstmal vielleicht sehr interessant klingt, aber ich nehme dich mit, ich nehme dich an die Hand. Ja, für mich ist Predigen immer, da sitzt jemand, ich nehme ihn an die Hand, ich gehe mit ihm eine Wegstrecke und dann stelle ich ihn hin und sage so, jetzt darfst du selber denken, jetzt darfst du selber nachforschen, ich möchte nur Gedankenanstöße geben. Und das habe ich heute vor mit einer Predigt, die den Namen trägt, das Wort muss raus. Das Wort muss raus. Es klingt erstmal nicht nach diesem klassischen zwischen den Welten, überwältigt von Gottes Schönheit, aber es ist genauso gut. Ja, das verspreche ich dir. Es ist sogar ein Zweiteiler. Nächste Woche ist Pastor Josua dran, der den zweiten Teil übernimmt. Und ich möchte heute dieses Thema nutzen, das Wort muss raus, um über etwas zu reden, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und reden ist bekanntlich eine meiner Stärken. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich da relativ gut drin bin und dass ich relativ gerne rede. Also ich bin zum Beispiel so jemand, der nimmt das Wort muss raus sehr, sehr ernst, okay? Also bei mir ist es so, wenn ich ein Geschenk vorbereite und das ist noch ein Monat, das soll eine Überraschung werden, ich habe sowas von damit zu kämpfen, es nicht schon vorher zu sagen, weil ich in meinem Kopf mir ausmale, wie sehr sich diese Person freut und ich denke mir, das Wort, das muss jetzt raus, dann die muss sich jetzt freuen, weil ich will mich ja mitfreuen. Und du musst dich immer, so bin ich, mache ich Andeutung und dann nicht und dann, ach, das ist schwierig. Ich halte da tapfer durch, aber das Wort muss raus. Das ist ein inneres Gefühl. Es ist ein inneres Gefühl. Ich kann nicht anders, als über Musik zu reden. Also wenn es um Musik geht, dann bin ich mit meinen Musikern hier unterwegs und versuche Leuten, die keine Ahnung von Musik haben, das zu erklären. Und ich kann nicht anders. Also ich muss über Musik reden. Oder Gemeindegründung. Ich bin ja hier angestellt, auch weil wir eine Vision haben. Wir haben eine Vision, als FCG Bielefeld nach Herford zu gehen und Gemeinde zu gründen. Und ich kann nicht anders, als darüber zu reden. Ich behaupte, in fast jeder Predigt, die ich in diesem Jahr gehalten habe, ist dieses Thema einmal hochgekommen, weil es ist in meinem Herz. Es köchelt nicht nur, es kocht. Ja, der Kochtopf, es ist 5:05. Der Deckel, der fliegt gleich ab. Ich kann nicht anders, als in Sitzungen oder sonst wo darüber zu reden. Und ich kann nicht anders, als meine Leidenschaft auf die Straße zu bringen, weil das Wort raus muss. Das Wort muss einfach raus. Und weil es raus muss, predige ich genau darüber. Das Wort muss raus. Aber wohin? Nach Herford. Und der Predigtübertitel ist ganz simpel und ganz einfach: Gemeindegründung. Ich möchte dich heute mit auf die Reise nehmen, warum wir als FCG glauben, dass Herford dran ist, warum ich glaube, dass Herford dran ist, vielleicht auch, wie lange ich das schon glaube. Mal gucken, was so vorkommt. Nein, ich möchte dich mit auf eine Reise nehmen und dir sagen, hey, ich glaube, dass das Wort raus muss. Hier in Bielefeld, in Gütersloh, in Herford, in Ostwestfalen, in Nördlingen, überall, wo ich war, in München, in Wiesbaden, es ist egal, wo wir sind, das Wort muss raus. Und wenn du das glaubst, dann kannst du jetzt ruhig Amen sagen. Ich höre dich nicht, aber ich weiß, ob du es sagst. Ich fühle das in meinem Herzen. Das Thema beschäftigt mich nämlich. Ein paar Infos, okay? Ein paar Infos für dich. Herford ist eine Stadt mit 67.000 Einwohnern. Es war mal eine Hansestadt, den Titel trägt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eine ist und den Titel nur nicht tragen darf. Aber es war mal eine Hansestadt. Ja, es ist nicht nur eine Hansestadt, nein, es ist auch eine Kreisstadt. Es gibt den Kreis Herford, da gehört auch die Stadt Löhne dazu, woher ich komme. Und Herford ist eine Kreisstadt mit 70.000 Einwohnern, die im Ravensberger Hügelland ist. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ravensberger Hügelland gibt. Aber Geografie war auch nie so meine Stärke. Was ich aber weiß ist, neben den ganzen Geschäften, Brax, Alas, Bugatti, Weinrich und was wir sonst noch so finden, ist es nicht nur eine Stadt, wo gute wirtschaftliche Standorte oder Geschäfte sind. Nein, es ist sogar seit neuestem eine, wenn ich jetzt Studentenstadt sage, kriege ich Ärger aus Frankfurt und München. Aber Herford hat einen Bildungscampus. Also es ist nicht nur so, dass du in Herford eine Stadt vorfindest, wo jetzt jüngere Familien, die sich im Dunstkreis von Bielefeld befinden, aufhalten. Nee, dort sind auch Studenten. Und ich finde, jetzt wo ich öfters wieder durch Herford gehen kann, weil ich hier wohne, merkt man das. Hier öffnet ein Café, hier verändert ein Restaurant sein Aussehen. Es geht nicht nur darum, Familien zu erreichen. Nein, es geht auch darum, die Studenten, die kommen und die immer mehr kommen werden, zu erreichen und diese abzuholen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehrere Facts. Aber ich habe gerade schon Weinrich erwähnt. Weinrich ist der größte Fairtrade-Schokoladenhersteller Europas. Weinrich, direkt um unsere Ecke. Ich glaube, die meisten kennen hier auch das Herforder, das gute Pilz, Herforder Bier. Ich wusste nicht, dass Herford einen eigenen Wein hat. Ich habe auch gar nicht rausgefunden, wie der Name ist, aber seit 1886 gibt es da irgendwie zwei Weinberge. Ich habe die noch nie gesehen, aber es gibt anscheinend auch Wein. Ich frage mich, ob es die wirklich noch gibt, aber Wein gab es dort auch und gibt es auch. Ich werde mich mal auf die Suche machen und berichten. Darüber hinaus gibt es eine Person, Marian Gold. Marian Gold ist Mitgründer von der Band Alphaville. Alpha Will, ich frage mich, bei wem es jetzt klingelt, aber ich möchte es dir sagen, Alpha Will hat diesen klasse Song, diesen Top-1-Hit, Forever Young, geschrieben. So. Und dieser Marian Gold, der kommt gebürtig aus Herford. Und ich habe gedacht, das beruhigt mich schon mal. Herford hat doch was zu bieten, wenn ich da hinziehe. Und ich habe noch viel, viel mehr. Ich habe eine Seite gefunden, 60 Fakten über Herford. Witzige, ernste, halbwitzige, würde ich das andere mal kategorisieren. Und ich bin erschlagen worden, positiv, von der Fülle, die diese Stadt Herford bietet, mit ihrer Neustadt, mit ihrer Altstadt, mit ihrer Geschichte. Ja, nicht nur im Zweiten Weltkrieg hatte sie eine größere Rolle. Nein, davor, zur Reformation, davor noch bei ihrer Gründung. Es war schon immer eine Stadt, wo sich Kirchen in jeglicher Form, Religionsgemeinschaften in jeglicher Form wiedergefunden haben. Und ich dachte mir, meine Güte, das ist aber eine Menge. Und ich dachte nicht nur, das ist eine Menge, nee, ich habe auch so gedacht, ah, das wird schön. Das wird schön, dahin zu gehen und die Kultur, die diese Stadt hat, kennenzulernen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, die Kultur einer Stadt zu kennen und auch die Gegebenheiten einer Stadt, um dort wirklich Kirche zu bauen, die in gewisser Art und Weise Wurzeln schlagen kann. Es ist entscheidend, bei Kirchengründung die Leute zu kennen, die man erreichen möchte. Und von daher sind es ein paar nette, witzige Fakten jetzt hier. Und bei dem einen hast du dir gedacht, oh, kenne ich. Bei dem anderen dachtest du, oh, habe ich noch nicht gehört. Aber das ist gar nicht so unüblich, dass man nicht nur diese Fakten, sondern viel, viel weiter gräbt, um eine Stadt kennenzulernen und wirklich herauszufinden, was sind die Nöte dieser Stadt? Was sind die Stärken dieser Stadt? Was kann die Stadt? Was braucht die Stadt? Und das ist ein Teil von Gemeindegründung, und ich, umso mehr ich lese, umso mehr muss es raus, weil ich begeistert bin von der Stadt, in der ich einen Teil meines Lebens verbracht habe. Jetzt kennt ihr schon zumindest mal den Grund, warum wir Gemeinde gründen. Das Wort muss raus. Ich frage mich aber, wie es dir geht, wenn du an Gemeindegründung denkst. Wie es dir geht, wenn du hörst, das Wort muss raus, denkst du dann sofort daran, dass wir eine gute Predigt brauchen in der Gemeinde, dass wir eine gute Lehre brauchen? Denkst du sofort daran, dass dein Nebenmann theologisch fit sein muss und die Bibel lesen muss und sie auch kennen muss? Denkst du daran, hey, das Wort muss raus, dass man entscheidende Diskussionen gewinnen muss, um die Wahrheit zu vertreten? Ich denke bei, das Wort muss raus an etwas ganz anderes. Ja, das hat alles, was ich gesagt habe, seinen Platz und seine Richtigkeit. Aber wenn ich an das Wort muss raus denke, dann denke ich zuerst an die Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich denke daran, wie viel Kraft das Evangelium und die Botschaft hat. Ich denke daran, was passiert ist in der Apostelgeschichte, als die Leute einfach nur das Evangelium verkündigt haben. Ich sehe die Zeichen und Wunder. Ich sehe, wie Gott sich durch sein Wort bestätigt. Und es kribbelt in mir. Ich denke dir, ja, wir müssen Kirche gründen, weil das Wort raus muss. Wir gründen nicht Kirche, weil wir Lust haben, unseren Gottesdienst genauso nochmal woanders zu platzieren. Wir gründen nicht Kirche, weil wir in irgendeinem Strategiebuch geblättert haben und denken, ja, eine gute Kirche, die muss ja gründen. Wir haben auch nicht in Gütersloh gegründet, weil wir dachten, ach Mensch, so ein bisschen Gemeindegründung und ein bisschen Inlandsmission ist ja ganz nett, deswegen geben wir das Geld rein. Nein, wir haben gegründet, weil wir glauben, als FCG Bielefeld, dass das Wort raus muss und dass das Wort an Orte raus muss, wo ja Ergänzung und Gemeindevielfalt gebraucht wird. Und deswegen gründen wir Gemeinde. Deswegen gehen wir nach Herford, deswegen sind wir nach Gütersloh gegangen, deswegen sind wir hier in Bielefeld und deswegen arbeiten wir in Detmold. Wir sind eine Gemeinde, die das Wort raustragen möchte. Wir sind eine Gemeinde, die die Gläubigen stärken möchte, die aber auch neue Leute erreichen möchte. Und Gemeindegründung hat immer das Ziel und immer den Fokus, das Wort Gottes rauszutragen. Und wenn du dich fragst, ja Lars, wo hast du das denn her? Boah, ich weiß ja noch nicht, ob du recht hast. Ich nehme dich mit auf eine kleine Reise. Und ich hoffe, dass dir dann ein bisschen klarer wird, woher sich meine Gedanken geformt haben. Als ich Anfang des Jahres ankam, hatte ich noch durch gewisse Umstände meine Bachelorarbeit zur Hand und ich musste diese noch zu Ende schreiben. Und das Thema meiner Arbeit war, dass ich mich mit Gemeindegründung und Gemeindegründungsmodellen auseinandergesetzt habe. Und während ich da so dran arbeitete, merkte ich, okay, um diese Arbeit gut zu schreiben, muss ich die Apostelgeschichte untersuchen. Und ich muss die Apostelgeschichte danach untersuchen, wie sich die Gemeinde eigentlich ausgebreitet hat. Ich meine, Gemeindegründung funktioniert am besten, wenn man biblisch bleibt und biblisch ist. Und ich habe also die Apostelgeschichte von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe mir alles rausgeschrieben zur Gemeindegründung. Und ich habe etwas entdeckt, was mich fasziniert hat. Ich möchte das mal vorlesen. Apostelgeschichte 12, Vers 24 steht Folgendes. Die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Apostelgeschichte 19, Vers 20. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Ich war perplex. Ich dachte so, hä, das ist doch ein ganz einfaches Konzept. Da predigt einer, Leute bekehren sich, Menschen werden der Gemeinde hinzugetan und die Zahl erhöht sich, es werden mehr Christen, das ist der Missionsbefehl, mehr Menschen, mehr wie Jesus und umso größer die Zahl ist, umso besser. Also ist doch logisch. Aber die Apostelgeschichte erwähnt diese Zahlenspielereien immer nur nebensächlich. Das Hauptding ist, dass sie sagen, oder dass dort steht, das Wort breitete sich aus. Es war keine Gemeinde, es war keine Gemeindestruktur, es war kein missionarischer Kniff. Die Verkündigung, das Wort breitete sich aus und als Resultat wurden die Menschen hinzugetan. Als Resultat wurden die Menschen hinzugetan. Und diesen Dreiklang, den ich heute dir sagen möchte, Auftrag, Verbreitung und Erfüllung, steht immer im Lichte der Verbreitung des Wortes. Und wenn das Wort verbreitet wird, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann werden Menschen auf Jesus aufmerksam, sie werden ihn annehmen und sie werden Zeichen und Wunder erleben. Apostelgeschichte 1, Vers 8, meine Lieblingsstelle, habe ich schon dreimal hier gepredigt. Dort steht Folgendes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Haben wir eine klassische Pfingststelle? Der Geist Gottes kam auf uns, wir werden Kraft bekommen, wir werden Zeugen sein. Und ich habe schon mal darüber gepredigt, dass dieses Zeugensein der entscheidende Faktor ist, wofür wir Kraft bekommen und wofür wir den Heiligen Geist bekommen. Und wenn wir rausgehen und das Wort bezeugen, das, was Jesus Christus getan hat, dann werden uns Zeichen und Wunder folgen, Menschen werden sich bekehren und Menschen werden der Gemeinde hinzugetan. Und ich fand das so spannend, weil ich mir dachte, okay, ich kenne das eigentlich auch noch anders. Das ist jetzt eine neue Perspektive zu dieser Stelle. Und mich hat das so begeistert. Mich hat das so begeistert, weil es mich wieder auf Herford gebracht hat. Und ich dachte, ja, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche seine Kraft, um das Zeugnis Jesu nach Herford zu bringen. Oh, habe ich gedacht. Ich hoffe, ich lese die Bibel jetzt nicht und sehe alles nur mit Herford. Aber ich habe mich so ermutigt gefühlt von diesem Auftrag, den die Apostel damals schon bekommen haben. Und wenn wir dann weiterschauen, direkt nach dieser Stelle in Apostelgeschichte 2, 1 bis 47, das ist jetzt ein bisschen viel zum Vorlesen, aber vielleicht kennt es der eine oder andere, das ist diese Stelle, wo der Geist Gottes dann endlich kommt. Es erfüllt sich der erste Teil des Auftrages. Die Leute bekommen Kraft, sie reden in Sprachen, sie verkündigen das Evangelium in anderen Sprachen und Außenstehende, die zum Fest kommen, hören, hey, das sind doch meine Sprachen, aber der sieht nicht aus wie einer aus meinem Land. Was erzählt er mir? Hey, das habe ich noch nie gehört. Und sie kommen zusammen, die ganzen Leute, die dieses Wunder gesehen haben, kommen zusammen und fragen, was ist hier los? Und Petrus mag ich gerne, den Kollegen. Der steht auf und sagt, Freunde, ich erkläre es euch. Wir haben hier eine Verheißung. Und diese Verheißung deutet auf Jesus hin. Und Jesus ist das Zentrum. Und Jesus ist für deine und meine Schuld gestorben. Er nimmt die Schuld und die Sünde und die Trennung Gottes auf sich, wenn du an ihn glaubst. Und er erklärt ihnen das ganze Evangelium. Das ganze Evangelium und kommt am Ende zu dem Entschluss, du brauchst Jesus. Und nachdem er verkündigt hat, passiert Folgendes. Wir lesen diesen berühmten Satz und es wurden mehrere Tausend hinzugetan. Es wurden mehrere Tausend hinzugetan. Ey, das wünsche ich mir für uns. Ich wünsche mir, dass wir das noch sehen in unserem Leben. Dass wir predigen und mehrere Tausend hinzugetan werden. Ich habe keine Ahnung wie, aber es ist ja nicht egal. Es ist egal, weil Gott hat die Ahnung. Entschuldigung. Ich möchte es sehen, dass Tausende von Leuten hinzugetan werden, weil wir das Wort Gottes verkündigen. In Bielefeld, in Herford, in Gütersloh, in Detmold. Ich wünsche mir, dass wir es sehen und dass wir es erleben, dass das Zeugnis über das Evangelium so viel Kraft hat, dass Menschen nicht anders können, als an Jesus zu glauben. Wir haben ja also den Start des Auftrages in Jerusalem. Der Geist Gottes ist gefallen, Petrus hat gepredigt. Und wenn wir dann zu Apostelgeschichte 8, Vers 1 gehen, merken wir, hey, hier geht es jetzt von Jerusalem weg nach Judäa und Samarien. Anscheinend wird hier jetzt der zweite Schritt der Erfüllung der Verheißung eingeleitet. Ich möchte gerne mit euch lesen. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach er über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Das Wort verbreitet sich in Jerusalem. Die Kraft Gottes hilft dabei, dass alles seinen Weg geht. Und auf einmal kommt eine Verfolgung. Und ich kann mir vorstellen, wie die Christen ängstlich und eingeschüchtert waren und nicht genau wussten, wo es hingeht. Und der Heilige Geist drängt sie, nach Judäa und nach Samarien zu fliehen. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, Gott kann Mist zu Dünger verwandeln. Gott kann Mist zu Dünger verwandeln. Er nimmt die Verfolgung als Katalysator, ich weiß nicht wie, aber er nimmt es einfach und er sendet unter Zwang und unter mistigen Umständen, Entschuldigung, dass ich so sage, er schickt sie nach Judäa und nach Samarien, damit Teil 2 des Auftrages erfüllt wird. Und dort sind sie, in Judäa und in Samarien. Und was ist? Sie verkündigen das Wort. Sie verkündigen das Wort und Zeichen und Wunder folgen. Und es erfüllt sich, was prophezeit wurde. Es erfüllt sich, was Jesus gesagt hat. Und dabei bleibt es nicht. Die Verfolgung geht weiter. Die Verfolgung geht weiter. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 19, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Die Verfolgung hatte noch nicht aufgehört, aber anscheinend war es Zeit, dass von Jerusalem nach Judäa und Samarien jetzt der nächste Schritt eingeleitet wird. Und es ging weiter bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Und in der damaligen Zeit waren diese Städte sowas von weit weg. Sowas von weit weg. Nee, sogar in Apostelgeschichte, ab Apostelgeschichte 21, lesen wir, dass es sogar noch weiter ging, dass es den Apostel Paulus bis nach Rom verschlagen hat. Und für die damaligen Verhältnisse war genau das bis ans Ende der Welt. Und die Apostel hatten gesehen, wie sich der Auftrag mit ihnen durch Gott erfüllt hat. Die Verfolgung hat dazu beigetragen, dass die Menschen mehr und mehr verstreut wurden, dass die Christen überall hingingen und das Wort verkündigt haben. Oh, und ich habe das in meiner Abschlussarbeit rausgefunden und ich habe so gedacht, oh mein Gott, wenn du sprichst und du sagst, es wird, dann wird's. Und die Umstände sind sowas von egal. Ob man Geld hat oder kein Geld hat, ob man einen Ort hat, wo man Gottesdienst feiern kann oder nicht, es ist egal, weil wenn du gesprochen hast, dann wirst du es regeln. Und immer wenn du gesandt hast, und immer, wenn du befohlen hast, ist Folgendes passiert. Die Apostel haben sich in den Dienst gestellt, die Jünger, die Christen haben sich in den Dienst gestellt und das Wort verkündigt. Und deswegen glaube ich, dass das Wort raus muss. Das Wort muss raus. Und ich spüre in meinem Inneren und wir als Gemeindeleitung und ich formuliere es mal jetzt so, ich hoffe auch, viele von euch in der Gemeinde, ich hoffe, dass wir gemeinsam spüren, dass das Wort raus muss. Dass das Wort raus muss und dass wir wirklich Leuten von Jesus erzählen. Die Band, die kann gerne schon nach vorne kommen. Ich sehe nämlich auch einen Auftrag und ich sehe auch eine Bestätigung. Natürlich ist es immer schwierig. Es ist immer schwierig, eine Krisenzeit wie aus der Apostelgeschichte so ein bisschen umzudrehen und jetzt zu sagen, okay, ja, das münzen wir jetzt mal ganz einfach um und dann predigen wir so ein bisschen und dann gehen wir dahin und ja, jetzt haben wir denselben Auftrag und denselben Status wie die. Das finde ich auch herausfordernd. Aber ich möchte eine Perspektive und eine Sache doch herausstechen. Und zwar der Auftrag Gottes war klar und die Antwort darauf war Verkündigung des Evangeliums. Verkündigung des Evangeliums. Und ich erinnere mich, als ich letztes Jahr im Februar mein Zwischenpraktikum angetreten hatte. Ich war 2 Monate lang in England und durfte dort bei einer Gemeindegründung Praktikum machen. Und es war so diese Zeit, wo die ein oder andere Anfrage bezüglich Praktikum und Vikariat ins Haus geflattert ist. Und ich muss euch sagen, ich habe echt die große Gunst gehabt, dass mich der ein oder andere angefragt hat, jetzt nicht die Masse, aber das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich habe also damit gerungen, weil diese Anfragen waren alle aus dem Süden. Und ich, wenn du aus dem Süden kommst, dann weißt du, es ist schön im Süden. Und du weißt aber auch, Ostwestfalen ist ein Stück Süden im Norden. Also wenn du hier lebst, dann weißt du, wie es ungefähr im Süden sein kann. Schön, ja? Ich war also herausgefordert mit diesen Anfragen aus dem Süden und es waren tolle Anfragen. Hey, möchtest du bei uns Lobpreispastor werden? Möchtest du bei uns die Arbeit übernehmen? Und ich habe so mit mir gehadert, weil ich seit Anfang meines Studiums wusste, ich möchte nach Herford Gemeinde gründen. Und ich saß also im Februar, März in England und ich erinnerte mich daran, dass ich auf der Kandidatenschule einen Freund gefunden hatte, den Stefan Minnig. Ja, Grüße gehen raus an dich und Tommy und Sari. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe Stefan über die Kandidatenschule kennengelernt. Und ich wusste, er ist hier in Bielefeld und er arbeitet hier. Und ich hatte auch mal ganz am Anfang, also da war ich noch im ersten Jahr, aufgeschnappt, dass die FCG Bielefeld sich positioniert hatte, um in Gütersloh zu gründen, dass noch andere Standorte in Frage kamen. Und ich war also da in England und dachte mir so, frage ich den jetzt einfach mal, traue ich mich, ist sowas dreist? Kann man sowas machen? Und wir hatten schon eine gute Beziehung und ich habe geschrieben, hab gesagt, du Stefan, hör mal, ich würde gerne nicht in den Süden, ich würde gerne nach Hause, kann man bei euch als Pastor anfangen? Und er schreibt, yo, ich glaube, da könnte was sein, ich verbinde dich mal mit Nico. Ja? Also ich, Nico, eine Mail geschrieben. Und Nico, danke nochmal, hat gesagt, komm, hast du noch Zeit, bevor dein Praktikum zu Ende ist? Wir können uns ja mal unterhalten und wir können darüber reden. Also bin ich hier hingekommen. Ich habe extra 3 Tage früher bin ich nach Hause geflogen, damit ich noch Zeit hatte, mit Nico essen zu gehen. Und ich erzählte Nico meine Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin, wieso ich Gemeinde gründen möchte, warum ich auf Berührer war. Und auf einmal übernimmt Nico das Wort und sagt mir, hey, ich glaube, dass das von Gott geführt ist. Und ich guckte ihn an und ich dachte so, hä, wieso? Und dann sagte Nico, ja, jetzt ist März und im Januar hatten wir als Gemeindeleitung gepredigt, was der nächste Schritt ist. Und unabhängig hatten 4, 5, 6, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber 3, 4 Leute, unabhängig davon, Herford im Kopf. Und wenn ich das erzähle, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Ich wusste das nicht. Ich wusste es nicht. Aber irgendwas hat mich getrieben, in England anzurufen, aus England anzurufen und zu fragen. Und seitdem war das der Weg für mich irgendwie vorgezeichnet. Ich habe im Glauben die ganzen Sachen in Süden abgesagt, obwohl ich nicht mehr wusste, ob ich hier jemals hinkommen werde. Und heute stehe ich hier. Und heute stehe ich hier und ich darf mit euch gemeinsam Gemeinde bauen. Und ich darf mit euch gemeinsam, wir dürfen gemeinsam nach Herford gehen und Gemeinde gründen. Und ja, wir sind nicht in der Verfolgung. Und ich glaube, dass die Apostel sehr herausgefordert waren damals. Aber der Auftrag ist da. Und ich fühle mich so ermutigt, weil wenn ich das lese, wie der Heilige Geist, wie Gott seinen eigenen Auftrag in Erfüllung gebracht hat, dann denke ich mir, Mann, wenn Gott auch da spricht, dann wird er auch das erfüllen. Er wird es erfüllen, dass in Herford Gemeinde entsteht. Er wird es erfüllen, dass FCG Bielefeld eine Muttergemeinde für Herford sein wird. Und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass das Wort in meiner Heimat rauskommt. Und das ist der Grund. Der Grund ist nicht, weil es hip ist, weil es nett ist oder weil es cool ist, Gemeinde zu gründen. Der Grund ist, weil wir glauben, dass das Evangelium raus muss. Und warum? Weil Gott genug ist. Weil Gott alles ist. Gott ist der Einzige, der den Tod überwunden hat. Gott ist der Einzige, der uns den Tod überwinden lassen kann, wenn wir an ihn glauben. Und das möchte ich, dass Herford das erfährt. Und ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, dass wir die Einzigen sind, die das in Herford machen. Das sind großartige Kirchen. Aber ich wünsche mir Kirchenvielfalt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und deswegen muss das Wort raus und der Auftrag ist da. Und wir glauben, dass das in Erfüllung kommt, was Jesus gesprochen hat. Amen.